sind bei Intim und Laut, dem Podcast zu Liebe, Sex und Beziehungen. Mein Name ist Sandra Casalini, Gesellschaftsredaktorin beim Blick. Mein Pendant gegenüber Ramona Zenger, Paartherapeutin, Psychologin. Wir reden heute über ein Thema mitten aus dem Leben, also vor allem auch aus meinem Leben. Und zwar geht es um Wechseljahr, die sogenannte Perimenopause. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, so schlimm ist es. Und was sie für einen Einfluss hat auf Beziehungen. Nur ein gutes Drittel der Frauen sagen, laut Umfragen, sie hätten gar keine Wechseljahr-Symptome. Also rein statistisch müsste es bei dir auch immer wieder mal ein Thema sein, Ramona.
Das ist absolut so, dass es auch immer wieder mal ein Thema ist. Grundsätzlich habe ich in der Vorbereitung jetzt gemerkt, dass ich tendenziell, wahrscheinlich wegen meinem Alter, dass meine Praxis natürlich auch einen gewissen Altersrange hat und ich mir vorstellen kann, dass jetzt, sage jetzt eher vielleicht 50, auch sagen wir 60-jährige Frauen vielleicht auch eher zu älteren Therapeuten reingehen. Und darum habe ich häufig so einen Range ab vielleicht so 15 bis 40 sind sehr viele von meinen Klientinnen. Ich habe aber ein paar, die älter sind und dort ja, ist das natürlich dann auch Thema.
Und was sagen die so?
Ja, die sagen natürlich Unterschiedliches von Paaren, die in dem schon einfach total, wo dem sich bewusst sind, diesen Prozess, also wo auch vielleicht auch der Mann und die Frau sich dem bewusst sind, und von anderen Paaren, wo wir vielleicht auch erst dann mal herausfinden, ja, was für einen grossen Effekt, dass jetzt die Phase, die zyklische Phase von der Frau vielleicht auch auf die Beziehung hat im Moment. Da gibt es grosse Unterschiede.
Ich habe dir als wirklich inzwischen einigermaßen langjährige Betroffene sagen, es ist eine Tragödie. Es ist manchmal auch eine Komödie. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechtesten Wechseljahre sind wirklich beschissen. Es ist wirklich ein Scheissdreck. Was mit deinem Körper und mit deinem Hirn passiert, ist ein Horrorfilm. Aber was im Verlauf von dem Ganzen mit mir als Mensch passiert ist, ist unglaublich erstaunlich. Und ich erzähle dir das nachher später.
Sehr gerne. Also Mut machst du mir nicht gerade auf die nächsten 10 Jahre.
Das ist auch nicht mein Ziel. Das ist nicht mein, das ist nicht,
Und das geht es auch nicht.
Genau. Aber du bist nicht Gynäkologin, Ramona, aber kannst du es trotzdem schnell kurz erzählen, von was wir eigentlich reden? Was ist die Perimenopause?
Die Perimenopause ist die Zeit von der Frau, wo wie die Regeln oder so Periode, die Menstruation, wie auch immer, dass man möchte sagen, wo immer unregelmäßiger wird, bis zu Monateausfall, bis zu sehr, ja, wie soll ich sagen, komische Blutungen, mal kurz, mal lang, wie auch immer, bis zu dem Punkt, wo die Menstruation gar nicht mehr auftaucht. Und was diesen Prozess sehr stark begleitet, sind unsere Östrogene, also bei der Frau natürlich, oder bei menstruierenden Personen. Und zwar der Östrogenspiegel sinkt in dieser Zeit immer mehr und das ist verursachend für die vielen Symptome, die wir jetzt sicher dann gerade von dir werden hören, was das zum Beispiel bei dir war.
Ja, also man muss, ich korrigiere dich ungern.
Nein, aber du bist das,
nicht, aber ich habe mehr Erfahrung in dem Thema jetzt mit
absolut
es viel
mehr
nur so Östrogen, es sind alle Hormone.
Ja.
Es sind wirklich einfach die Hormone, die total aus dem Gleichgewicht geraten. Mm-hmm. Und am absolut Ende sinkt es, aber das Problem ist eben, dass es nicht nur sinkt, wie jetzt zum Beispiel bei den Männern beim Testosteron passiert. Das fängt irgendwann an sinken und sinkt quasi linear. Und bei den Frauen ist einfach ein Unhuren durcheinander. Und das macht dein Körper und dein Hirn mit, das Ganze durcheinander. Und bei mir ist wirklich so, ab Tag 1 von dieser Perimenopause hat mein Körper beschlossen, dass er mich ab sofort vollkommen verarscht.
Inwiefern?
Also, ich habe wirklich im Fall manchmal in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, so in mir drin sitzt ein kleines Wechseljahr-Biest und es drückt immer im falschen Moment den falschen Knopf und lacht sich nachher kaputt ab meiner Reaktion.
Also und das der falsche Knopf, der Symptome produziert.
Genau, wo einfach irgendwo bang.
Und kannst du mir mal sagen, was ist wie so der erste Moment gewesen, wo du das realisiert hast? Aha, jetzt kommt das.
Also der erste Moment, wo mein Körper gefunden hat, das wäre unglaublich lustig, jetzt zuerst mal meinen Zyklus ausfallen zu lassen. Das war etwa vor 4 Jahren gewesen. Ich war frisch verliebt und es ist tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Kondom gerissen. Und zwar genau zu der schwierige Zeit, also rund um den Eisprung herum.
Also dort war dein Zyklus noch regelmässig?
Total regelmässiger Zyklus. Ich habe immer, mein ganzes Leben lang, einen 28-Tage-Zyklus gehabt. Also, Leben, wo es angefangen hat. Aber, was ich ja sagen muss, obwohl ich sonst ganz wenig gewusst habe über all das, habe ich gewusst, dass man jetzt mit 46 nicht wegen einem gerissenen Kondom noch schwanger wird. Und darum...
Gewusst? Also, du bist dir sicher
gewesen? Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, so wegen, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn er jetzt das kann. Also,
ja. Chance ist wie
die Chance ist jetzt nicht so riesig. Und haben mir auch nicht wirklich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und zwei Wochen später, also genau dann, wenn die Blutungen anfangen, bin ich auf Südamerika für eine 10-tägige Reportage. Und ich war wirklich in der Pampas draußen. Oh. Also ich hatte keinen Zugang zu nichts, keine Apotheke, nichts gehabt. Und habe auf die Periode gewartet. Und zuerst nicht so, dachte ich, ja, noch Zeitverschiebung, der Langflug und so. Das hat ja alles einen Einfluss auf den Zyklus. Aber wo dann einfach die ganzen 10 Tage wirklich nichts gekommen ist, habe ich dann schon so am Ende auf dem Heimflug und ich denke, nein.
Also immer noch nicht gekommen?
Ah ja, einfach nicht. Jetzt einfach nicht. Sofort, nachdem ich gelandet bin, am Flughafen von Zürich, Apotheke gerannt, Schwangerschaftstest etwa 4. In den nächsten Tagen, innerhalb von... gewisse Abstände und Stunden die Tests gemacht, alle negativ gewesen. Ja. Ja, zuerst einmal und dann aber what the fuck?
Was ist jetzt los
mit mir?
Ja.
Mit 46, also Entschuldigung. Kommst nicht auf die Idee, dass dein Zyklus hätte können ausbleiben.
Also du bist nicht auf die Idee gekommen?
Ich bin nicht auf die Idee gekommen.
Es ist wie noch nicht näher in das
einfach,
Thema.
Dass irgendwie einfach die Maschine, die den Zyklus macht, halt langsam ein bisschen rostig ist und dann steckt es halt irgendwo. Nicht auf die Idee gekommen. Aber zuerst mal denkt ja nur, irgendwie so schlimm wird es nicht sein. Also der Frauenärztin, ein paar Tage später, ist dann die Periode gekommen. Und zwar an Wasserfall. Noch nie so etwas erlebt. Also, unglaublich. Und es hat geblutet wie eine abgestochene Sau.
Oh je.
Und hat so riesige Chunks drin gehabt. Es hat ausgesehen wie eine Fehlgeburt. Was es nicht hätte können sein, ich hatte ja diverse Tests gehabt, die gesagt haben, ich bin nicht schwanger.
Sonst hätten die anzeigen müssen.
Bin zu der Frauenärztin gerannt und die sagt so relativ stoisch, wie alt sind sie? 46? Ah, das ist normal.
Also für sie war es gerade klar gewesen. Das ist aber gut, ich glaube, das ist auch nicht immer so, ehrlich gesagt, was ich so höre, dass GynäkologInnen gerade auf das kommen.
Ja, also mit 46.
Ja, sollte schon.
Und das war so der Satz, den ich vorher immer wieder mal gehört habe. Ja, das ist normal, das ist normal. Und was ich aber wirklich eben ein bisschen beschämend finde jetzt im Nachhinein, dass ich mit Mitte 40 vollkommen unvorbereitet reingerutscht bin, mir absolut keine Gedanken gemacht haben. Und das für mich ist, in den Wechseljahren ist etwas, das ein bisschen schwitzig ist. Und ich bin nicht allein mit dem. Also laut aktuellen Umfragen, aktuell, nicht von vor 20 Jahren, wissen die Hälfte der Frauen nicht, was eine Perimenopause ist.
Das ist viel.
44% von allen Frauen haben das Gefühl, die Veränderung fängt erst dann an, wenn du deine letzte Mens gehabt hast.
Aha, ab dem Zeitpunkt. Also sie wäre immer regelmässig.
Genau, und nachher hört es dann einfach auf. Und Veränderung hört, wenn du keine Eier mehr hast. Also es ist ja so, du wirst als Frau ja mit einer fixen Anzahl Eizellen geboren. Und wenn die aufgebraucht sind, ist es fertig. Und aber halt gegen Schluss läuft die Maschine nicht mehr so. Darum hast du manchmal keine Eizellen, manchmal 2 in einem Monat, manchmal hast du keinen Eisprung und so weiter.
Genau.
Das wissen ganz, ganz viele Frauen nicht. Und übrigens auch ihr nicht, die uns da gerade zulassen. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht bei unserem Publikum. Da sagen auch nur 8%, sagen doch, wir wissen Bescheid.
Nur
wir wissen
8%.
Bescheid über Perimenopause, 8%. Weitere 8% sagen, ja, das ist, wo man so ein bisschen schwitzt, oder so, was ich gedacht habe. Und die grosse Mehrheit, dann die 84%, die wissen schon, dass es so ein bisschen der Zyklus und die Hormone durcheinander sind, aber mehr weiss man auch nicht. Und es ist schon noch krass. Wieso wissen wir Frauen so wenig über unseren eigenen Körper?
Ich muss sagen, die Zahlen, die schockieren mich jetzt schon auch ziemlich. Mir ist bewusst, dass das nicht ein Thema ist, wo man ständig darüber redet, aber dass so wenig Frauen über das Bescheid wissen, das erstaunt mich. Vor allem auch, wenn ich jetzt eben, wie ich vorher gesagt habe, habe ich auch viele Frauen zum Beispiel in den 30er. Und was mir dort aber auffällt, ist, dass das Thema mit dem Zyklus verändert sich. Und auch in den 30er geht es ja häufig auch um das Thema Kinderwunsch, ja oder nein, wenn oder nicht. Und dass ich aber Frauen habe in den 30er, die zum Beispiel sich dem viel bewusster schon sind. Also ich finde das Thema Prämenopause zum Beispiel, das komme ich schon mit über, dass ich auch oder auch mal eine Freundin sagt, ja weisst, ich frage mich jetzt so mit Ende 30, vielleicht ist es bei mir jetzt schon, bin ich schon ein bisschen dort an dem Punkt.
Was ja sein kann.
Genau, was absolut kann sein. Und dass ich auch Frauen zum Beispiel in Therapie habe, wie gesagt in den 30er, wo zum Beispiel vielleicht einfach mal hormonell einfach mal sich testen lassen, hey, wie steht das eigentlich bei mir mit meiner Eizellreserve? Ich weiss, da gibt es auch umstrittene, wie soll ich sagen, umstrittene Meinungen, ob man das wirklich so mit dem AMH-Wert so gut kann testen. Ich weiss, ob du das auch schon gehört hast, aber dort fällt mir auf, die jüngeren Frauen, sage ich jetzt mal, vor dieser Phase, sind sich diesen Themen sehr bewusst. Und da frage ich mich dann natürlich, ist es einfach auch ein Generationenthema? Weil, ganz ehrlich, wo ich mich auf Folge vorbereitet habe und mir ja, Gedanken zu dem Thema gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass zum Beispiel ich praktisch nichts weiss über Menopause von meiner eigenen Mutter. Und ich habe einen guten Kontakt mit ihr etc. Dem liegt es wie nicht. Es ist einfach nicht ein grosses Thema. Das Einzige, was ich auch weiss, ist es mit dem Schwitzen. Ja, dass sie das mit dem Schwitzen ein bisschen gehabt hat. Aber das ist eigentlich alles, was sehr erstaunlich ist und was es auf den Punkt trifft.
Ja, und du bist ja noch eine Generation jünger bin ich und auch deine Mutter... Da war es noch kein Thema gewesen.
Überhaupt nicht. Und man muss aber sagen, meine Mutter ist jetzt wie eher, also hat mich eher spät bekommen, sozusagen. Also ist wie noch eine ältere Generation. Und ich glaube, dort, das ist einfach kein Thema gewesen. Das ist dann einfach so gewesen. Und ich finde es ganz schwierig, immer die Aussage mit, wo dann von Ärztinnen kommt, das ist normal. Und ich finde, das fängt an mit der Menstruation bei Mädels, die vielleicht zu der Gynäkologin gehen, vielleicht über Schmerzen berichten etc., wo ich ja auch Jugendliche in meiner Praxis habe, die dann wie sagen, ja, die haben einfach gesagt, das ist normal. Und das macht mich auch mal richtig wütend, muss ich sagen. Weil einem dann ja eigentlich schon als Jugendliche so die Message gegeben wird, ja, ja, bei dir wird jetzt hormonell im Leben immer wieder etwas sein und das sind auch sehr schmerzhafte Erfahrungen, aber das ist halt so und du musst halt mit dem leben. Nein.
Darf ich wieder etwas Böses, ja. Feministisches sagen? Ja. Ich glaube, das ist im Fall so ein bisschen ein Männeransatz. Ich glaube, Männer, wenn ihnen ein Arzt sagt, es ist alles normal, du musst dir keine Sorgen machen, ist es für sie total gut. Die wollen nicht wissen, was jetzt genau, ja. Oder ein Grossteil. Man kann ja nie immer für alle reden. Aber ich glaube, viele Teile wollen nicht wissen, was jetzt in ihrem Körper genau, wenn der Arzt sagt, das ist im Fall kein Problem, dann ist es kein Problem.
Mag sein.
Und Frauen ticken da vielleicht ein bisschen anders.
Vielleicht. Und es wird ja aber einfach wie nicht ernst genommen. Sei das jetzt Schmerz oder sei... Was ich auch ganz häufig habe, sind Frauen mit ganz starken PMS-Symptomen. Was ja im grösseren Rahmen auch in das Thema dann reingeht, oder? Wo ich aber auch aus der Forschung weiss, erst jetzt wird dort viel mehr angeschaut, dass gewisse Frauen eigentlich jeden Monat depressive Symptome haben, aufgrund des Zyklus, kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf mit der Menopause, aber dass erst jetzt zum Thema wird, und das ist doch Wahnsinn, weil wir wissen schon lange, dass es PMS gibt, aber es hat keine Wichtigkeit gehabt bis jetzt.
Ich habe nicht zu dem glücklichen Drittel der Frauen gehört, die keine Symptome hatten. Das hat mir mit dem Körper beim ersten Mal schon zu verstehen gegeben. Ich habe alles gehabt. Ich habe wirklich alles gehabt.
Oh yeah.
Also zuerst hat mein Körper expandiert, um nicht zu sagen explodiert. Also ich habe innerhalb von 2 Jahren habe ich 3 Kleidergrössen zugenommen. Und ich habe nichts anderes gemacht.
Also keine Veränderung.
Ich habe einfach zugeschaut, wie mein Körper auseinandergegangen ist. Und je mehr ich habe verzweifelt versucht abzunehmen, und je mehr ich versucht habe, desto mehr habe ich zugenommen. Dann hat sich mein Körper oder meine Haut teilweise das Gefühl gehabt, ich sei ein Wasserballon. Es ist alles gespannt. Wahnsinnig unangenehm. Kaum Kleider vertreibt. Alles ist wahnsinnig empfindlich auf
also
alles.
Also im Sinne von Wassereinlagerung?
Ja, oder? Also wie wenn du ein Wasserballon wärst. So Wassereinlagerungen, teilweise in der Schwangerschaft auch hat.
Ja.
wie wenn ich jetzt dann platzen würde und eben alles wahnsinnig empfindlich. Hm. Mein Körper ist gewachsen, mein Hirn ist geschrumpft. Wirklich, ich bin eh eine schusselige Person grundsätzlich. Aber wie oft, dass ich in falsche Busse eingestiegen bin, im Navi eine falsche Adresse eingegeben habe, zur falschen Zeit am falschen Ort war, kann ich gar nicht mehr zählen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir ja gerade vorher darüber geredet haben, dass ich ja mich heute Morgen gerade wieder mal über mein ADHS aufgeregt habe und das wie kenne, oder? Und das aber leider nicht so begrenzt ist. Aber ja, ich verstehe es. Ich kann mich sehr reinfühlen.
Mindestens der Aspekt, beste Vorbereitung.
Ja, wahrscheinlich.
Wechseljahr.
Und gell, das weiss man ja absolut. Also, dass es zu kognitiven Problemen führt. Also auch da völlig im Rahmen. Aber eben, man weiss es zu wenig.
Weil aber eben die Hormone nicht nur in den Geschlechtsteil hergestellt werden und wirken, sondern halt zum grossen Teil auch im Hirn. Und das ist die Fluktuation, die das nachher verursacht. Eine Zeit lang sehr, sehr schlecht geschlafen. Ein bisschen von diesen depressionsähnlichen Zuständen hatte ich manchmal, aber nicht wahnsinnig oft. Ich glaube, ich bin einfach nicht so eine Person, die zu dem neigt. Aber das Allerschlimmste sind Blutungen geblieben, wirklich. Ich habe ständig blühtet, ich habe lang blühtet, ich habe brutal fest blühtet.
Okay.
Und das hat mein Leben massiv beeinflusst.
Also so unkontrollierbar, ja. Dass es halt einfach hätte kommen können. Ja, man ist genau. Vielleicht nicht vorbereitet gewesen, hat vielleicht auch nichts dabei. Oder mit der Zeit hat man dann wahrscheinlich irgendwie Sachen dabei, oder? Aber wieso das Unkontrollierbare?
Genau, weil bei einer normalen Mens hast du ja ein Ziehen vorher oder ja. Es zeigt es dir so ein bisschen an. Und ich bin wirklich, ich bin im Tram gesessen und auf einmal ist mir das Bein runtergelaufen. Mhm. Oder ich bin aufgestanden in einem Restaurant und auf einmal und habe einfach einen Fleck auf dem Stuhl hinterlassen.
Oh, das stelle ich mir wirklich
und
schwer
das
vor.
Ist wirklich mega schwierig gewesen. Also das ist sehr, sehr unlustig gewesen.
Da würde mich jetzt gerade interessieren, wie hast du so, also einerseits vielleicht dein Umfeld, dein neues Umfeld wahrgenommen in diesen Situationen oder allgemein halt, wenn so etwas passiert in einem Restaurant, dann kommt ja vielleicht auch jemand anders das mit über. Wie sind die Leute rundum mit dem umgegangen?
Oft relativ hilflos. Weil es ist wie so ein, ich glaube, die Leute wissen es nicht, du hast da eine Frau vor dir, die offensichtlich älter ist. Und wenn so etwas einem Teenie passiert, dann weisst du, oh Jesus Gott, die Arme hat jetzt vielleicht gerade angefangen zu blüten und hat noch nichts dabei und hat auch noch weisse Hosen an und so. Aber eine erwachsene Frau? Wie kann das passieren? Und schon, es hat niemand, also es sind immer sehr freundlich gewesen und dann immer ja kein Problem. Und ich habe gefunden, es tut mir mega leid, ich zahle den Stuhl. Und mir ist es wahnsinnig peinlich gewesen. Aber die Leute,
merkst,
sind total nicht. Überfordert, weil, ja,
weil
man auch einfach tatsächlich nicht weiss, dass ältere Frauen so etwas passieren kann. Was für mich der totale Game Changer war, ist, es gibt ein wunderbares Buch, das heisst Woman on Fire von der Sheila Delis, bekannt als bekannteste Gynäkologin im deutschsprachigen Raum. Und sie hat wirklich in einer einfachen, guten Sprache dort beschrieben, was im Körper passiert. Und für mich, zum Wissen, was mit meinem Körper passiert, hat sehr viel geändert. Also, zuerst mal, nicht bei jedem Symptom denkt, ich sei todkrank und habe einen Tumor.
Das kommt ja noch dazu, vielleicht.
Ich bin eine von denen, die googelt. Alles, jedes Symptom googelt und ich komme immer auf Tumor am Ende.
Und da kann ich Wissen auch Sicherheit geben.
absolut. Und ich habe gelernt, meinen Körper zu lesen. Also ich habe zum Beispiel dann irgendwann gemerkt, dass das aufpumpt sein, das ist ein Östrogenüberschuss. Und das Östrogen kannst du mit seinem Gegenspieler neutralisieren, mit Progesteron.
Ja.
Und habe mir dann inaktiv von meiner Frauenärztin Progesteron verschrieben lassen.
Creme?
Tabletten.
Mhm.
Und ich nehme jetzt heute noch, wenn ich merke, ich tendiere immer eher zu Östrogenüberschuss, als dass es nachlässt. Und wenn ich merke, dass es wieder so am Steigen ist, nehme ich Progesteron.
Also wenn du wie wieder Symptome spürst, dann kannst du wie eigentlich so ganz, also wie soll ich sagen, selbstständig, kannst du wie zum Progesteron greifen?
Ja.
Das ist aber noch cool.
Genau. Aha. Und ich hatte auch schon ein bisschen Östrogenmangel und ich kenne die Symptome auch. Ich habe eine Kollegin hat mir dann so unter dem Tisch Östrogencreme gegeben. Und ich sagte, probier die mal, wenn du es hast. Ich weiss aber, dass ich eigentlich eher einen Östrogenüberschuss habe. Ich hatte dann aber das Gefühl, ja, ich habe vielleicht zum Abend gleich ein bisschen Mangel. Und sie hat mir noch gesagt, wenig.
Nicht zu viel. Fuck. Meine Bodylotion auftreiben. Meine Bodylotion.
Im Verlauf des Tages, und ich, du weißt, Östrogenüberschuss, aufschwellen. Im Verlauf des Tages sind meine Brüste aus dem BH gesprungen. Mein BH war irgendwo da oben.
Das hat so schnell gerade
es geht mega schnell gewirkt. Ich musste sofort heimgehen, Progesteron einwerfen.
Hey, so spannend, ja. Das, aber das war mir jetzt zum Beispiel auch nicht bewusst, gewesen, dass es so schnell... Ja. Das ist schon
es wirkt mega schnell. Es Aha. wirkt mega schnell.
Aber du hast eigentlich ganz eigenständig dort, wie für dich dann so ein bisschen herausgefunden, wie kann ich das ein bisschen ausgleichen?
Genau. Und das Gute ist, die Hormone bleiben nicht ewig in deinem Körper. Ja. Du kannst sie mal ausprobieren, der Platz ist halt vielleicht mal auf dem BH, aber es geht auch wieder zurück.
Okay.
Was bei mir aber allerdings war, es hat schon so Sachen gegeben, zum Beispiel mit meinem Körper habe ich sehr lang gehadert, damit dass ich so zugenommen habe. Mit meiner Schusseligkeit, wo ich mich sonst schon darüber aufrege, weil ich es normal auch bin, habe ich mega lang gehadert. Und obwohl ich gewusst habe, das sind Hormone, habe ich oft so gedacht, boah, du bist jetzt einfach zu dumm zum Abnehmen. Du bist zu dumm zum den richtigen Bus zu nehmen.
Also obwohl du es gewusst hast.
Obwohl du es gewusst hast, bist du jetzt einfach wieder ja. zu blöd, um auf dem Ding die richtige Zeit zu lesen. Ist das Ding, hast du es auch schon mitgekriegt?
Absolut. Ja. Und da kommt es ja total darauf an, wie bist du, wie strukturiert sozusagen? Oder was hast du für Prägungen, was hast du für Glaubenssätze eh schon? Und dann kommen wieder Themen, wir haben es vorher darüber gehabt, was sagt auch Gesellschaft, oder? Was denken wir als Frauen sowieso über uns? Und vielleicht so Sachen wie mit, ich bin einfach zu dumm, dass es irgendwo ja wahrscheinlich wie schon in dir schlummert oder geschlummert hat und da wie wieder so ein bisschen triggert worden ist. Also ganz häufig ist es dann wie auch ein Thema, dass wenn man wirklich unter dem leidet, oder? Dass man auch in der Psychotherapie dort wieder Prägungen kann anschauen kann, Glaubenssatz und Prägungen. Wie schaffe ich es, sind das so autoritäre Stimmen, sagt man denen auch. Autoritäre Stimmen, die sagen, du bist zu dumm, du bist nicht gut genug, du bist nicht wichtig, du schaffst es einfach nicht, um die wie hinterfragen und einen Umgang zu finden. Weil mit denen kommen wir ja nicht auf die Welt. Wir werden geprägt durch die Stimmen von unserem Umfeld, von Eltern, von Beziehungen, die wir haben. Und dass man das dann wie anschaut. Aber ich finde, es ist sehr verständlich, dass, wenn so viel mit einem passiert, dass man dort vielleicht dann auch wieder wie getriggert wird in gewissen Sachen, die man vielleicht auch ein Weile mal geschafft hat, zum Ablegen.
Ja, reden wir über Wechseljahre und Liebesleben. Wie gesagt, das Timing von meinem Partner war sehr, sehr schlecht gewesen.
Wir haben euch dort kennengelernt.
Wir haben uns gerade kennengelernt, was losgegangen ist. Also, er hat mich als schlanke, dynamische Frau, die alles im Griff hat, kennengelernt. Und kaum haben wir uns kennengelernt, habe ich mich körperlich verdoppelt und intellektuell halbiert.
Das ist lustig gesagt, aber ist wahrscheinlich überhaupt nicht so lustig gewesen.
Was, glaub, nicht so schlecht war für uns, wir haben bis vor kurzem eine Wochenendbeziehung gehabt, jetzt die letzten 4 Jahre. Wir haben in verschiedenen Städten gewohnt und das ist dem, glaub, einigermaßen zu gut gekommen. Also er hat seltene Breakdowns von mir miterlebt. Er hat auch, aber nicht so oft, weil natürlich, wenn du nicht jeden Tag jemanden siehst, ist es nicht so krass. Wir sind oft, wenn ich, also, ja. Es ist dann schon so, wenn ich etwas organisiert habe, ist klar gewesen, es wird schief gehen. Wir werden zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Und wenn er nachher aber gesagt hat, soll ich echt organisieren, bin ich hässig geworden. Also
er hat es nicht so können richtig machen, eigentlich.
So, ich glaube, es ist ein typisches Wechseljahr-Ding in dieser Phase. Aber man muss ihm wirklich sagen, der Mann ist eine Art Buddha. Er hat mir wirklich
ich kann es jetzt gerade denken, sehr, sehr stoisch liebevoll. Genommen. Ja, ja. Und haben die über das geredet? Sorry.
Ja, also, ja. Ich habe ihm doch immer gesagt, hey, look, mein Hirn, es
verändert sich.
Es ist einfach so. Ja. Und man trägt wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Rosa-Rot-Brille. Wir sind erst seit 4 Jahren zusammen. Wir haben eine Wochenendbeziehung gehabt, was auch noch ein bisschen anders macht. Also, da ist nicht das Gleiche. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass in einer langjährigen Beziehung die Wechseljahre eine riesen Herausforderung sind.
Das ist tatsächlich so. Und vielleicht bei dir hat es wieder einen protektiven Faktor gegeben, dass du vielleicht auch immer wieder wie Zeit für dich hast, um dich zu regulieren oder dass er nicht alles, ich sage jetzt mal bös gesagt, abbekommen hat. Und klar, in langjährigen Beziehungen, und ich denke, da können wir ja, wenn wir zurückspulen, sind wir ja beim gleichen Thema, sagen wir, eine Frau, die zum Beispiel wo schwanger ist, die hormonelle Veränderungen durchlebt, ist es dann bei den Wechseljahren oder sind vielleicht unterschiedliche Sachen an den Symptomen, aber es sind einfach Veränderungen, die eintreffen, wo ein paar, die einen kompetenter oder, wie soll ich sagen, in der Problemlösung vielleicht wie besser unterwegs sind als andere. So jetzt mal ganz grob gesagt.
Ich habe mir vorgestellt, auch als Mann ist es nicht so cool. Weil ich habe ja auch nicht als Frau, und das habe ich oft gedacht, ich kann ja nicht einfach immer sagen, ja, das sind halt Hormone, ich habe jetzt 12 Minuten lang zusammengeschissen, es tut mir mega leid, meine Hormone. Und das mache ich 4-mal pro Woche.
Es darf ja nicht eine Rechtfertigung für alles sein. Weil sonst ist es ja ein bisschen wie ein Totschlagargument, dass die andere Person darf jetzt gar nichts mehr sagen, weil die Partnerin oder die Frau ja in den Wechseljahren ist. Ich finde, wie wichtig, dass man, wie ihr das gemacht habt, also dass man auch wie auch darüber redet und vielleicht als Frau, menstruierende Person in dieser Situation.
Oder nicht mehr.
Oder eben nicht mehr menstruierend oder teils menstruierend. Auch erklärt am Partner, Partnerin, was passiert gerade bei mir, wie fühlt sich das an? Weil wie du sagst, glaube, als andere Person, die nicht in dieser Situation ist, kann man das sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt, wenn wir wieder von dem klassischen Modell ausgehen, Mann-Frau in einer Beziehung, dann ist es ja eh so, dass Männer wie die Schwankungen einfach nicht das ganze Leben lang schon mitmachen, wie Frauen. Und darum wahrscheinlich noch viel schwerer zum Nachvollziehen. Und ich finde es da einfach immer super, wenn, ich sage jetzt Männer oder die andere Beziehungsperson, sich auch aktiv informiert. Was passiert mit meiner Partnerin in dieser Situation? Sich wie auch Wissen aneignet. Mhm. Oder was hast du wichtig gefunden?
einfach Geduld. Ich habe sehr oft recht ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich auch gemerkt habe, was ich mache. Also, ich habe manchmal mega schlechte Laune gehabt. Und sie hat sich oft gegen mich selber gerichtet. Aber das ist sowieso schon so. Also, wenn mir ein Glas aus der Hand gefallen ist, dann bin ich heulend zusammengebrochen.
Jetzt ist mir gerade etwas mega Spannendes durch den Kopf gegangen, das ich schnell noch fragen möchte. Und zwar, hast du während deinem ganzen Leben schon hormonelle Schwankungen sehr stark gespürt? Oder gibt es da jetzt wie nicht einen Zusammenhang, ja, ich habe schon immer stark PMS gehabt oder in der Schwangerschaft das mega stark gemerkt? Nein. Also bist du nicht jemand gewesen, der schon das ganze Leben lang gesagt hat, ich leide sehr unter den hormonellen Schwankungen?
Gar nicht, aber darum hat es mich ja wahrscheinlich gerade so getöpft. Wenn ich es gekannt hätte, wäre es vielleicht etwas anderes
gewesen. Guter Punkt. Und sorry für den Ausflug, das ist mir jetzt nur gerade durch den Kopf. Mhm. Wo sind wir gewesen?
Aber eben genau, heulende Zusammenbruch wegen nichts.
Ja, ja, und du hast häufig ein schlechtes Gewissen
und
gehabt.
Und ich habe dann so von außen gemerkt, du spinnst. Das ist, und mein armer Partner steht daneben und zeigt mir, es ist doch jetzt nicht so schlimm. Und ich denke, du Arsch, natürlich ist es nicht so schlimm. Ich weiss, dass es nicht so schlimm ist. Lass mich in Ruhe.
Aber es fühlt sich irgendwie gerade für mich so an in dieser Situation.
Und er, wie gesagt, er ist einfach wirklich immer sehr ruhig geblieben. Und das ist gerade richtig. Und dass er einfach mich mal sein lassen. Und dann gemerkt, ist wieder gut. Du weißt, dass es nicht so schlimm ist, oder? Mhm. Ja, ich weiss, dass es nicht so schlimm ist.
Und hat dich dann wie so gelassen und du hast wie auch Verantwortung aber übernommen, um dich selber dann zu regulieren, dass nicht er das muss machen.
Genau.
Ich denke, das ist ein anderer wichtiger Faktor. Mhm. Und ich habe jetzt gerade so gedacht, die Folge ist eigentlich wie ein eine Liebeserklärung an deinen Partner.
Absolut.
Er muss die unbedingt hören.
Oh mein Gott, ich muss mich im Fall noch entschuldigen, wenn wir gerade dabei sind. Ich habe zwar gesagt, ich mache es nicht, aber wir haben in den Folgen über Dating-App, habe ich dir erzählt, er sagt 3 Wochen lang Single gewesen, bevor er mich kennengelernt hat. Es ist nicht wahr.
Hat er es gehört?
Es ist nicht wahr. Er ist 3 Wochen lang auf Dating-Apps gewesen, aber er ist selbstverständlich schon länger Single gewesen vorher. Einfach, dass ich das noch so
alles klar, bin. Das ist wichtig. Ja, wir haben es jetzt klargestellt. Das ist gut.
Ja, gut.
Aber in dieser Folge kommt er ja sehr gut weg.
Er kommt immer gut weg.
Kommt immer gut weg.
Also, jetzt reden wir noch über Sex während der Wechseljahre. Ein Drittel der Frauen sagen, ihr Sexleben sei fest beeinträchtigt, und zwar wegen ihrer Libido. Und wir kommen da auch wieder an den Gleichpunkt, wo wir schon ein paar Mal gewesen sind, dass dass man einfach sehr wenig weiss. Man ist nämlich bis eigentlich vor relativ kurzem davon ausgegangen, dass der Libidoverlust mit dem Östrogenverlust zu tun hat. Was nicht wahr ist. Der Libidoverlust bedeutet bei Frauen genau das Gleiche wie beim Mann, nämlich Testosteronverlust. Das hat man bis recht lang nicht gewusst. Und es ist immer noch so, es gibt kein Testosteronprodukt für Frauen. Man muss Männerprodukte nehmen und die anpassen. Und Frauenärztinnen sind sehr, sehr zurückhaltend im Verschreiben von Testosteron.
Das ist so ein genannter Off-Label-Use wahrscheinlich. Wenn Medikamente wie nicht, ja.
Und mir kommt es so vor, wie wenn man so einfach die Meinung ist, so, ja, Frauen, die sind so ein bisschen auf dem absteigenden Fruchtbarkeitsast, da brauchst du auch kein Libido mehr, oder? Nützt ja niemandem mehr etwas.
Auftrag erfüllt. Je nachdem, oder? Also ich sage jetzt, das war jetzt sehr provokativ gewesen, aber wie evolutionär bedingt ist ja wieder Fortpflanzungsauftrag ist zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und aus dieser Perspektive braucht es wie nicht, dass eine Frau noch Libido hat. Ich denke, es kommt aus dem raus. Aber in vielen Situationen ist es ja dann doch anders.
Ja, eben, dass weibliche Sexualität einfach immer noch als etwas gesehen wird, wo einfach der Fortpflanzung muss dienen und sonst gibt es eigentlich nicht. Viele Frauen kämpfen mit Blockaden, also eben so das Gefühl, dass der Körper halt nicht mehr attraktiv ist.
Gewichtszunahme, die Symptome, Blutungen, ja, vielleicht auch Angst. Ja, was ist, wenn ich jetzt sexuell und ich komme einfach Blutungen über?
Genau, irgendwie die Sachen. Habe ich es am Anfang schon auch so ein bisschen gehabt. Es ist total dumm, wenn du auf dem Rücken liegst und es geht dir irgendwie Brust in die Achselhöhle. Sieht nicht lässig aus. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich meine, kein Mann der Welt zieht dir den BH aus und denkt, oh mein Gott, die Brust in der Achselhöhle, warum leg die wieder an?
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber in dem Moment trotzdem schwierig, oder? Weil einem das ja dann nicht so klar ist, dass der Partner das nicht wird denken oder mit der Person, die man Sex hat.
Aber vielleicht ein Tipp an Männer mit Frauen in den Wechseljahren. Sagen, sie sehen super aus.
Ja.
Dann fängt sie an brüllen und sagt, nein, ich weiss,
es stimmt nicht. Ich glaube, wie allem Verständnis, Toleranz in diesem Umgang, oder? Dass es wie auch Platz hat und dass es darf Raum hat und dass es aber auch nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wie übertrieben muss kompensiert werden, oder? Weil vielleicht würde man das ja dann auch nicht können ernst nehmen, wenn jetzt die andere Person einem jeden Tag würde sagen, du siehst so super aus, dann ist es ja auch nicht mehr, wie sagt man, glaubhaft sozusagen. Und sich dort wie, oder ich denke, dort geht es dann wie auch darum, als Frau oder als eben Person in der Menopause, sich mit dem auseinandersetzen. Was ist eigentlich mein grundsätzlich, oder? Was ist mein Verständnis von Sexualität? Was ist mein Verständnis von Frau sein? Muss ich als Frau eben genau das Leben lang immer gleich schlank und weiss nicht wie aussehen? Darf man auch sich verändern körperlich? Ich meine, auch Männer, alle Personen verändern sich körperlich, oder? Und das ist auch so, finde ich, ein bisschen eine Arbeit, eine Persönlichkeitsentwicklung, die man auch bei sich selber angehen kann. Weil wenn man natürlich starre Überzeugungen hat, als Frau muss man einfach schlank sein, trainiert und fit und weiss nicht was, dann wird es schwierig in so einer Phase. Aber auch in anderen, oder? Ich sage jetzt wieder, auch in anderen Phasen. Fängt an bei Menstruationsbeginn, falls eine Schwangerschaft, das sind ja alles die Phasen, wo wir Frauen einfach sehr damit konfrontiert werden, dass sich etwas verändert am Körper. Und ich glaube, da ist wie ein Problem, dass vielleicht die Vorstellung lange jetzt war, aha, Menopause, das sind dann so die alten Frauen irgendwo mit den grauen Haaren und weiss nicht was. Und dass wir jetzt aber immer mehr darüber wissen, aber dass das noch nicht so angekommen ist in allen Köpfen. Und dort dann halt auch nicht das Verständnis und die Toleranz. Dass das eben, ich glaube, durchschnittlich irgendwie mit 51 gibt. Also wirklich grob durchschnittlich, aber dass wir da an viel zu alte Frauen denken.
Genau, also durchschnittlich hast du mit, glaube ich, 1 oder 52 ja. Die letzten Blutungen.
Genau, wichtig, dass du es noch klar
sagst. Ja, und aber Perimenopause, also das, wenn die Hormone anfangen zu spinnen,
fängt ja schon viel früher an.
Fängt recht oft schon Anfang 40 an. Das ist ja dann auch noch das Schlimme, oder? Es geht teilweise 10 Jahre.
Es ist sehr lang, genau, sehr lange Zeit. Ja.
Genau, bei mir ist es jetzt 4 Jahre gegangen bis jetzt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es nimmt ab. Also ich hab 5 Monate keine Blutungen gehabt. Heaven.
Und du dann hast ist gedacht, das ist es.
Aber ja, noch. Und das, was die Sheila Delis als die fabelhaften Wechseljahre beschreibt, das kommt jetzt langsam. Und ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich so, ich habe den Totalverlust, den totalen Kontrollverlust von meinem Körper und meinem Hirn erlebt. Und ich bin gezwungen gewesen, während dieser Zeit mich selber zu priorisieren. Wenn der Wasserfall blüht, kannst du nicht in einem grossen Rundbüro sitzen. Punkt.
Geht einfach nicht.
Geht einfach nicht. Und das war aber etwas, wo viel mit mir gemacht hat, wo auch denkt, weißt du, so viele Sachen sind so egal. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, Jesus Gott, gerade in der Zeit, wo meine Kinder kleiner waren, und ich habe mich ständig darüber definiert, was andere von mir halten. Jesus, jede letzte Nachbarin muss das Gefühl haben, ich sage, super Mutter. Oh mein Gott, irgendeine Lehrerin von meinem Sohn stellt in den Raum, ich habe irgendetwas falsch gemacht. 24 schlaflose Nächte.
Ja. Und das also ist mehr Gelassenheit etwas, hast du können
entwickeln. Ich bin wahnsinnig gelassen worden. Es ist mir wirklich, wirklich gleich. Und ich habe mich mit meinem Körper abgefunden. Ich finde ihn nicht attraktiv, nach wie vor nicht. Aber es ist mir wirklich recht egal, ob mein Körper attraktiv ist oder nicht. Und es ist mir total wurscht, was irgendjemand von mir hält. Die Meinungen der Leute, die mir etwas bedeuten, ist sehr fest zusammengeschrumpft auf sehr einen engen Kreis. Und alle anderen sind mir wirklich egal. Und das Ganze gilt auch für Sex. Also ich habe wirklich mit 50 den besten Sex von meinem Leben. Weil
das
mir,
macht doch in den Mut.
Weil mir sehr vieles total egal ist. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse jede Woche 4-mal Sex haben, sonst stimme ich meine Beziehung nicht, überhaupt nicht. Wenn es halt 2 oder 3 oder 5 Wochen nicht ist, dann nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse 24 Stellungen durchprobieren, sonst ist es nicht gut. Mein Schlafzimmer ist Schlafzimmer, keine Turnhalle.
So gut.
Ich habe nicht das Gefühl, ich muss meinen Partner anfallen, sobald er heimkommt, um ihm zu zeigen, dass er immer noch wahnsinnig attraktiv ist.
Also auch da keine unrealistische Vorstellung.
Ich bin müde und will einfach ein Glas Wein haben. Ich habe Hitzewallungen, immer noch, auch im Bett. Blutungen sind noch nicht vorbei, es kann halt passieren.
Ja.
Wenn einem Mann sein Bettzeug wichtiger ist, als wie ich mich fühle in dem Moment, dann ist er der falsche Mann.
Yes. So gut.
Ja. Und Sheila Delis hat gerade ein neues Buch rausgebracht. Heisst «Light My Fire», geht um Sex in den Wechseljahren und schreibt den wunderbaren Sex. Guter Sex ist einfach. Du hast nur eine Aufgabe. Du musst ihn geniessen.
Mm, das ist schön.
Und that's it.
Mm-hmm. Wie hast du das geschafft? Hey, das dass du so viel Gelassenheit irgendwie hast können entwickeln. Ich denke, das nimmt jetzt ganz viele Wunder, die zulassen, wie du das angebracht hast.
Es ergibt sich. Ich kann jetzt, es hat nicht einen Moment geschnippt und denkt jetzt.
Und wie aktiv hast du das gemacht? Also wie bewusst ist das eine Auseinandersetzung gewesen?
Ja, oder? Das, ja. Es ist ja. Schon immer wieder ja. Eine Auseinandersetzung ja. Mit mir selber
ja.
Gewesen.
Ja.
Es ist ja, du musst ja auch gewisse Entscheidungen treffen. Mhm. Also du musst ja auch dann treffen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Kolumne habe ich letzte auch den Satz geschrieben, ich finde mich nicht wahnsinnig attraktiv. Und ich habe sehr viele Reaktionen gehabt von Leuten, die mir gesagt haben, ja, aber dann musst du halt etwas ändern, wenn du dich nicht so attraktiv findest. Oder es ist schade, kannst du dich nicht so lieben, wie du bist. Und dann musst du sagen, nein, ich habe einen sehr bewussten Entscheid getroffen, dass ich nichts muss an mir ändern muss. Das heisst nicht, dass irgendjemand, der sich entscheidet, zum Abnehmspritzen auszuprobieren oder Botox oder Diäten zu machen oder irgendetwas. Ich habe entschieden, es ist nicht für mich. Und wenn ich es so entschieden habe, dann muss ich mit dem leben, wo ist.
So gut, du hast wie eine gewisse Akzeptanz entwickelt. Ja. Und mir ist jetzt gerade so in den Sinn gekommen, ich finde, es hat ja lange wie so ein Trend gegeben, so wie Körperliebe, also wie ich muss meinen Körper lieben und ich muss mich super finden und wie ich aussehe, ich bin attraktiv und vielleicht mit Affirmationen und weiss nicht was. Und das ist aber dann mit der Zeit eher in Richtung Akzeptanz, oder? Also wie Körperakzeptanz, dass wir uns einfach annehmen, so wie wir sind und dass wir wie vielleicht dankbar sind, dass wir wandern gehen, wenn wir Lust haben, um das zu machen, dass unser Körper uns trägt und dass einfach der Alltag möglich ist mit unserem Körper. Aber dass der Körper nicht da ist, um möglichst attraktiv zu sein oder in gewisse, sagen wir jetzt, Kleidergrössen reinzupassen. Und das ist eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast.
Und ich denke auch immer bei dem Online-Hate, weißt, wenn irgendjemand schreibt, oh, die ist dick, die hat zugenommen, denke ich immer, es gibt so viel Schlimmeres, was man sagen über mich, als du hast zugenommen. Das ist einfach ein Fakt, ja, es stimmt. Aber stell dir vor, jemand würde mir sagen, leck, du hast überhaupt keinen Humor. Wäre viel schlimmer.
Ja. Und es geht ja ins Thema rein, einfach, dass wir das jetzt auch nochmal schnell gesagt haben. Lassen wir uns einfach aufhören, irgendwelche Körper zu bewerten. Weil es liegt nicht an uns, andere Körper zu bewerten. Egal, ob die dünn, dick, was auch immer sind.
Und vor allem die Meinung spielt überhaupt keine Rolle. Die Meinung von euch,
das kommt noch dazu.
Was unsere Körper anbelangt, ist
interessiert
null
uns nicht.
Wichtig.
Genau. Sehr schön.
Mit dem kommen wir noch zu deiner Rubrik, Ramona. Es ist die letzte, die wir so machen. Und wir werden uns nachher wieder etwas Neues einfallen lassen. Aber jetzt kommt zuerst einmal deine Rubrik, wo du musst in 30 Sekunden eine Frage von unserem Publikum beantworten. Bist du ready?
Ja.
Hoi Ramona, meine Frage ist, wie finde ich heutzutage noch einen Partner, ohne auf Dating-Apps zu sein?
Ja, also einen Partner ohne Dating-Apps zu finden, bedeutet vor allem, sich wieder in echten, realen Räumen zu bewegen. Weil wir wollen ja weg von dem Online. Und zwar, ich will versuchen, was macht dir Spass im Leben? Was machst du in deiner Freizeit gut? Schliess dich irgendwelchen Kurs an oder irgendwelchen Freizeitangebot und schau mal dort, was entstehen für Verbindungen, wenn du im echten Raum unterwegs bist und halt schon auch mit möglichst wenig Druck, ich muss jetzt in diesem Tennisclub zum Beispiel jemanden finden, sondern dass du einfach mal offen und neugierig dort dran gehst. Wie war es?
32. Ja, das lassen wir gelten. Das lassen wir noch gelten. Und dass Sehr es gut. mit Dating-Apps geht, das wissen wir ja jetzt
das
auch.
Das haben wir schon thematisiert, genau.
Machen wir mal einen kurzen Recap. Was nehmen wir mit heute?
Ich habe es total interessant gefunden, genau wegen unserem Altersunterschied, mal das so von dir zu hören, weil ich gemerkt habe, es hat mir noch nie jemand so ungefiltert und so ehrlich, authentisch über seine Menopause erzählt. Und ich nehme mit, das einfach nochmal stärker auch wie abzufragen. Sag jetzt mal ab Ende 30, 40. Ich tue sowieso Zyklus schon sehr mit einbeziehen, auch PMS etc. Aber dort auch nochmal stärker einfach einen Fokus drauf zu legen und Frauen zu fragen.
Das freut mich, weil ich habe das auch ein bisschen zu meiner Mission gemacht. Ich habe auch schon das letzte Mal, wo ich so starke Blutungen hatte und daheim geblieben bin, ich habe das grosse Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, der sehr, sehr flexibel ist. Und ich habe dann aber schon überlegt, soll ich jetzt einfach sagen, mir geht es nicht gut. Aber es wäre gelogen. Mir geht es nicht schlecht. Aber ich kann nicht in einem ÖV sitzen und nicht in ein Grossraumbüro. Und ich habe viele junge Frauen in meinem Team. Und eigentlich fände ich es okay, wenn die das wissen. Ich war aber nicht sicher, ob ich sie mit dem überfordere. Und habe aber dann gleich gedacht, ich schreibe jetzt das einfach so. Sorry, ich habe brutale Wechseljahrblutungen. Ich bleibe daheim, ich kann nicht ÖV fahren.
Ach, ich finde das so gut.
Und die haben das sehr geschätzt. Und haben mir nachher gesagt, sie hätten das auch noch nie so gehört, aber sie fänden es gut, dass jemand so offen mit dem umgeht.
Ah, das finde ich mega schönes Abschlusswort. Und auch, wie offen du mit dem umgegangen bist. Und gell, auch da wieder, fallen mir wieder tausend Sachen ein, aber auch da, Menschbeschwerden etc. ist ja alles irgendwie völlig tabuisiert, oder? Dass man nicht kann einem Arbeitgeber sagen, ich habe irgendwie eine Endometriose und habe jeden Monat so fest Krämpfe. Manchmal kann ich nicht kommen.
Genau.
Ja, anderes Thema.
Wie habt ihr denn das erlebt? Habt ihr das Wechseljahr schon hinter euch, noch vor euch? Wie steht ihr dazu? Habt ihr Erfahrungen gemacht? Uns nimmt es Wunder, lasst uns wissen. Uns gibt es auf Spotify, auf Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Selbstverständlich auch auf blick.ch. Und wenn ihr uns ein Geschichtli, euer Geschichtli, uns erzählen wollt, macht das doch direkt per Mail in team@ringier.ch. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Danke fürs Zuhören.